Deutschlandfunk Kultur.
Musik als Klangrede zu begreifen, das entspricht spätestens seit Nikolaus Arnoncourts gleichnamigem Buch aus dem Jahre 1982 einem gängigen Verständnis von barocker Tonkunst. Inwiefern diese Rede aber auch lokale Dialekte kennt und auf welche Weise der musikalische Zungenschlag mit der regionalen Mundart und deren Rhythmus zusammenhängt, das gehört zu den bislang kaum beackerten Feldern der Musikforschung. Lange vor der Uniformierung der Sprachräume durch die Wörterbücher des 18. und des 19. Jahrhunderts beherbergten die Regionen noch eine Unzahl verschiedener Dialekte und wenn man François Couperins Zeugnis aus dem Jahre 1717 glauben will, dann steckte hinter jeder der unterschiedlichen Sprechweisen und Jargons auch eine ganz spezielle musikalische Verschiedenheit. Wie weitreichend sich Versmaß und mundartlicher Schlendrian ins Schaffen der zeitgenössischen Musiker eingraviert haben, das dokumentiert die folgende Sendung von Wolfgang Kostujak: Sprachraum und Taktgefühl. Vielfalt und Verwirrung der barocken Klangrede.
Ich bin die Musik, die mit ihren lieblichen Tönen dem verwirrten Herzen Ruhe gibt. Bald zu edlem Zorn, bald zur Liebe, vermag ich selbst zu eiserstarrte Sinne zu entfachen.
Am 24. Februar des Jahres 1607 hatte sich im herzoglichen Palast von Mantua vor den Ohren eines kleinen, erlesenen Kreises von Zuhörern etwas Umwerfendes ereignet. Mit Claudio Monteverdis L'Orfeo war hier zum ersten Mal die Favola in Musica aufgeführt worden, die später als erste wirkliche Oper in die Musikgeschichte eingehen sollte. Neu war nicht nur das Genre, neu war vor allem die grandiose Maßlosigkeit einer musikalischen Sprache, die es sich zu ihrer vornehmsten Aufgabe gemacht hatte, Herzen zu bewegen und Sinne zu erschüttern. Die suggestive Kraft, die von ihr ausging, entfaltete ihren magischen Effekt so nachhaltig, dass die Favola Monteverdis einen der frühesten sinnfälligen Beweise für eine rhetorische Wirkmächtigkeit von Tonkunst geliefert hat. Und die Zeit schien europaweit reif zu sein für einen solchen Schulterschluss zwischen Redekunst und Musik. Nur wenige Monate vor der Uraufführung des L'Orfeo hatte der Rostocker Kantor und Lateinlehrer Joachim Burmeister unter dem Titel Musica Poetica ein Traktat drucken lassen. Darin bezog er das Regelwerk zu Poesie und Rhetorik erstmals umfassend auf die Grundsätze der Musik. Die Enzyklopädie Burmeisters wurde auf diese Weise zum Ausgangspunkt für all das, was wir heute unter einer musikalischen Figurenlehre verstehen. Erstaunlicherweise wandte sich sein Lehrwerk aber weniger an Musiker als an Naturwissenschaftler und Mediziner. Die nämlich interessierten sich seinerzeit erstmals für ein ganz besonderes Organ im Menschen. Sie interessierten sich für sein Gemüt und nannten sich Galenisten. Ihre Lehre begreift die menschliche Gemütsverfassung, hervorgerufen durch eine ganz bestimmte Konstellation der vier Körpersäfte, als somatischen Zustand. Nach ihrer Meinung konnte die Zusammensetzung von Blut, Schleim, gelber und schwarzer Galle durch gezielte Sinneseindrücke beeinflusst werden. Weil die Suggestion schon lange zu den vornehmsten Aufgaben der Redekunst gehört hatte und die neuere Musik zur Zeit Burmeisters diese Phänomene noch steigerte, galt es, vor allem im Dienste der Medizin, substanzielle Gemeinsamkeiten von Musik und Sprache ans Tageslicht zu bringen. Es konnte Burmeister in diesem Sinne nicht genügen, auf Parallelen zwischen Klangkunst und Rhetorik aufmerksam zu machen. Er musste die Phänomene darüber hinaus stets mit ihrer ganz speziellen Wirkkraft auf das menschliche Gemüt beschreiben. Und so ist aus der Figurenlehre des frühen 17. Jahrhunderts nach und nach eine Affektenlehre geworden. Die Liaison aus Redekunst und Musik erwies sich als äußerst tragfähige Allianz. In Wilhelm Meisters Wanderjahren unterzieht noch Johann Wolfgang von Goethe beide Disziplinen einer eingehenden Betrachtung und verwickelt sie kurzerhand in einen augenzwinkernden Revierstreit.
Der poetischen Rhythmik stellt ein Tonkünstler die Takteinteilung und die Taktbewegung entgegen. Hier zeigt sich aber bald die Herrschaft der Musik über die Poesie. Denn wenn diese, wie billig und notwendig, ihre Quantitäten immer so rein als möglich im Sinne hat, so sind für den Musiker wenig Silben entschieden lang oder kurz. Nach Belieben zerstört dieser das gewissenhafteste Verfahren des Rhythmikers, ja verwandelt sogar Prosa in Gesang, wo dann die wunderbarsten Möglichkeiten hervortreten. Und der Poet würde sich bald vernichtet fühlen, wüsste er nicht, von seiner Seite durch lyrische Zartheit und Kühnheit dem Musiker Ehrfurcht einzuflößen und neue Gefühle, bald in sanftester Folge, bald durch die raschesten Übergänge hervorzurufen.
Dreh- und Angelpunkt vieler Schriften zu diesem Thema war der affektive Gehalt des Rhythmus. Demnach versetzt nicht ein Ton selbst das Gemüt in Bewegung. Erst der Zeitpunkt, zu dem der Komponist ihn platziert, und erst der Moment, in dem der Musiker ihn spielt, machen aus ihm ein wirklich bewegendes Erlebnis. In dem Hören und Musizieren sich in einem einzigartigen Spannungsfeld zwischen Rückschau und Vorahnung bewegen, erhebt sich die Musik selbst zur Zeitkunst.
Das Hauptwesen des Takts kommt einmal für allemal darauf an, dass eine jede Mensur, ein jeder Abschnitt der Zeitmaße nur zween Teile und nicht mehr habe. Diese nehmen ihren Ursprung aus den Pulsadern, deren Auf- und Niederschläge bei den Arzneiverständigen Systole und Diastole genennet werden. Sotane Eigenschaften des menschlichen Leibes haben nun sowohl die Tonkünstler als Dichter für ein Muster angenommen und die Zeitmaße ihrer Melodien und Verse danach geordnet.
Der Autor verhehlt den Effekt dieser Ordnungen nicht, im Gegenteil. Er dekliniert gleich 26 mögliche Klangfüße als Grundformen von Versmaßen mitsamt ihrem Affektgehalt durch. Dabei stützt er sich auf die Versschule des niederländischen Gelehrten Isaac Vossius. Den entscheidenden Faktor für die Energieentfaltung und die Kraft einer rhythmischen Figur sehen beide Autoren übereinstimmend darin, ob sie mit einer kurzen oder einer langen Note beginnt, ob sie also abfällt oder ansteigt. Der Trocheus setzt sich aus einer langen und einer kurzen Silbe zusammen und klingt wie Dada, Dada, Dada. Isaac Vossius schreibt dazu:
Der Trocheus erscheint sanft und weiblich, stark am Anfang, aber abfallend am Schluss, weswegen er besonders geeignet ist, sanfte und verliebte Affektionen auszudrücken.
Beim Iambus ist die rhythmische Gewichtung genau umgekehrt. Sein Sinier besteht in einem fortlaufenden Dada, Dada, Dada. Und so wundert es auch nicht, wenn sich auf diese Weise der klangrhetorische Gehalt dieses Versmaßes ins genaue Gegenteil des Trocheus verdreht.
Der Iambus hat seinen Namen von stachelichten, anzüglichen Gedichten, weil man sich seiner bei den Satyren zu bedienen pflegte. Wie man denn scharfe Worte oft mit Spießen und Schwertern vergleichet. Es besteht aus einem kurzen Klange, worauf ein langer folget.
nicht getrauen, das Land. Verruchte Menschenhand, verruchte Menschenhand.
Mag beim Unterschied zwischen Jambus und Trocheus auf den ersten Blick auch nur ein winziges Detail ins Auge fallen, zwischen ihren affektiven Aussagen liegen Welten. Aber die Räderwerke der musikalischen Taktgeber tickten ganz offensichtlich nicht überall gleich, und so arithmetisch sich die Urgestalt von Matisons Zeitmaße auch ausnimmt, so beschränkt ist ihre Aussagekraft für die Musikerinnen und Musiker in fremden Ländern und fernen Zeitzonen. Ende Oktober 1737 führt Jean-Philippe Rameau zum ersten Mal sein Singspiel Castor et Pollux an der Pariser Opera auf und veröffentlicht fast zeitgleich eine Druckausgabe von dem Werk. Ein Exemplar davon sollte einige Jahre später auf dem Schreibtisch Karl Heinrich Grauns in Berlin landen. Nachdem der königlich-preußische Kapellmeister die Komposition ausführlich und vermutlich kopfschüttelnd studiert hat, setzt er einen langen Brief an seinen weltläufigen Kollegen Georg Philipp Telemann auf, in dem er ihn wissen lässt, dass er die französische Rezitativart nicht vor natürlich hielte und noch kein vernünftiges gesehen hätte, weil selbige nebst ihrem zur Unzeit angebrachten ariösen Gesange wieder die musikalische Rhetorik gesetzet wären. Zur Begründung zückt der Maestro seine allerspitzesten Federn.
Worinnen äußert sich denn Rameaus rhetorische, philosophische und mathematische Gelehrsamkeit? In der Melodie oder im Satze? Mir deucht, der Franzosen rezitativ singen komme dem Hundegeheule nahe. Enfin, mir gefällt die französische Rezitativart ganz und gar nicht. Und wie ich in meinem Leben erfahren habe, so gefällt sie auch in keinem Teile der Welt, als nur in Frankreich. Sobald aber selbige über die Grenzen tritt, verursacht sie Ekel.
Georg Philipp Telemann kannte den französischen Stil spätestens seit seiner Paris-Reise von 1737 aus unmittelbarer Nähe. Gut denkbar, dass er während einer der Erstaufführungen von Jean-Philippe Rameaus Castor et Pollux sogar im Publikum saß. Selbst wenn er nach der Überzeugung seiner deutschen Zeitgenossen auch eher zum Lehren als zum Lernen in Paris war, so hielt der Meister doch große Stücke auf die Musik in der Seine-Metropole. Darüber hinaus waren viele der Abnehmer von Druckausgaben seiner Werke hochdekorierte französische Musiker. Und so antwortet Telemann mit salomonischer Zurückhaltung und, wie es scheint, mit untertönigem Amüsement auf Grauns Schmähschrift.
Ob die französischen Rezitative in keinem Weltteile gefallen, das weiß ich nicht, weil die Geschichtsbücher nichts davon melden. Vielleicht geht es den Italienischen, da wir alle beide nicht dort gewesen sind, ebenso. Ich jedenfalls habe Deutsche, Engländer, Russen und Polacken gekannt, die mir ganze Auftritte aus Lullys Atys und dem Bellerophon etc. auswendig vorgesungen. Das macht, sie haben ihnen gefallen.
Nach anderthalb Jahrgängen vollgeschriebener Briefbögen beendet Graun seinen freundschaftlichen Zwist mit Telemann unter Verweis auf seine eigene sächsische Aussprache und deren andersartigem Sylbengewichte. Damit ist er, möglicherweise ohne es zu wissen, einem ganz entscheidenden Kriterium auf der Spur. Denn wie es scheint, charakterisiert kaum eine Größe den Duktus von gesprochener Sprache besser als das Auf und Ab ihrer Betonungen und ihrer Längen und Kürzen. Im Prinzip gehört auch unser heutiges Hochdeutsch zu den sächsischen Dialekten. Allein die Aussprache hat sich ihre härteren Phoneme aus dem Plattdeutschen erhalten. Martin Luther legte für seine Bibelübersetzung eine Form des Sächsischen zugrunde. Für die Sprecher von Plattdeutsch war das eine Fremdsprache. Sie lernten die Aussprache der Wörter nach Luthers Schriftform und erstaunlicherweise galt ihr naturgemäß härter strukturierter Tonfall schon kurze Zeit später als vorbildlich. Die Grundzüge der plattdeutschen Phonetik konnte das Erscheinen der Lutherbibel jedoch nie wirklich erschüttern. Daher ist es vermutlich auch kein Zufall, wenn ein identischer Text in Leipzig bis ins 18. Jahrhundert hinein mit einem vollkommen anderen Zungenschlag realisiert worden ist als in Hamburg. Johann Sebastian Bach vertonte den Wortlaut »Von den Stricken meiner Sünden« als melismatisch angelegte Soloarie. Den Dommusikdirektor der Hansestadt Hamburg, Johann Matheson, hatte derselbe Text 6 Jahre zuvor zu einer vollkommen anderen Tonsprache inspiriert. Bei ihm erklingt er in Gestalt eines homophonen Chorsatzes. Ohne die Vokale dabei je durch Koloraturen in die Länge zu ziehen, präsentiert er den schroffen Duktus des Versmaßes mit bemerkenswert provozierender Offenheit. Wer die feinen rhythmischen Unterschiede bei der Aussprache desselben Textes in verschiedenen Dialekten begreifen will, der braucht auch heute noch nicht den angestammten schriftsprachlichen Raum zu verlassen, wie folgendes Hörbeispiel deutlich macht.
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend.
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sie in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauerkörnchen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farben beleben.
Zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
Unser erster Sprecher aus dem norddeutschen Sprachraum gebraucht gleichmäßigere Längen und verhaltenere Betonungen, während der Rheinländer in dem Hörbeispiel schroffere Akzente, scharfe Rhythmen und gedehnte Vokale verwendet. Als der Hamburger Musikgelehrte Johann Matheson 1739 sein Traktat zur Beschaffenheit der Klangfüße aufgesetzt hat, da vermerkte er, für den Rheinschiffer bis heute unbegreiflich, zu einem Rhythmus aus 4 vollkommen gleich langen und gleich hohen Achtelnoten, dass ausgerechnet dieses Versmaß
ein befehlendes, aufmunterndes Geschrei der Schiffsleute andeute.
Und so wundert es auch nicht weiter, wenn Fugenthemen wie dieses ausgerechnet in norddeutschen Küstenorten ganz besonders beliebt gewesen sind. Aber der Sprachrhythmus trieb seine Possen mit Frau Musiker auch anderswo. Die Vorliebe der Briten etwa, kurze Silben am Wortanfang betont auszusprechen, hat vor allem der Vokalmusik im angelsächsischen Sprachraum auch dann eine Vielzahl an jambischen Rhythmen beschert, wenn deren klangrhetorischer Gehalt ganz und gar nicht von stachelichten Gedichten bestimmt wurde. Die Ausdrücke trip it und nothing sind nur zwei Beispiele für solche jambischen Vokabeln. Was den Komponisten recht war, das konnte den Spielern billig sein, und so wurde während des Vortrags geändert, was immer dem Ohr nicht beliebte oder dem rhythmischen Instinkt Unbehagen einflößte. Möglich, dass mancher bissige Rhythmus auf diese Weise am Ende seine Zähne verloren hat. Die Regel bestand jedoch darin, dass Interpreten allzu einförmig komponierten Passagen nachträglich noch ein ganz bestimmtes rhythmisches Kolorit einhauchten. Mitunter geschah das sogar im besten Einvernehmen mit den Komponisten. Die Franzosen nannten diese Praxis das Jeu inégal, und Frankreich war in dieser Disziplin während des gesamten Hochbarocks weltweit führend. Die ältesten Belege über das Rhythmisieren von isometrischen Tonfolgen stammen jedoch aus dem Spanien des 16. Jahrhunderts. Bei Fray Tomás de Santa María lesen wir:
Die Art, an die man sich halten muss, ist verweilen auf der ersten und eilen auf der zweiten Note und weder mehr noch minder verweilen auf der dritten und eilen auf der vierten und in dieser Art weiter. Und man sei sehr darauf bedacht, dass die Note, die man eilt, nicht zu sehr geeilt wird, sondern nur ein wenig.
Je kürzer die Notenwerte in der Komposition ausfallen, umso vielfältiger erscheint die Palette möglicher Verwandlungen durch den Spieler.
Bei der ersten Art verweilt man auf der ersten Note und verschnellt die zweite. Bei der zweiten Art eilt man auf der ersten Note und verweilt auf der zweiten. Bei der dritten Art eilt man auf drei Noten und verweilt auf der vierten.
Bis ins 18. Jahrhundert hinein sollte die wundersame Verwandlung von komponiertem Gleichmaß zur musizierten Vielfalt noch Bände von musikalischen Abhandlungen füllen. Aber erst François Couperins Klavierschule L'art de toucher le clavecin lieferte der Musikwelt im Jahr 1717 den frühesten Anhaltspunkt für einen konkreten Zusammenhang zwischen Spracheigenheit und musikalischem Rhythmus.
Il y a selon moi dans notre façon d'écrire la musique des défauts qui se rapportent à la manière d'écrire notre langue.
In unserer Musikniederschrift gibt es Fehler, die in der Niederschrift unserer Sprache begründet sind. Wir notieren anders, als wir musizieren. Und so spielen Ausländer unsere Musik auch weniger gut als ihre eigene. Beispielsweise führen wir mehrere aufeinanderfolgende Achtel punktiert aus, schreiben sie aber, als wären sie gleich. Die Gewohnheit hat uns bezwungen und wir bleiben dabei.
Tatsächlich bereitet das Ausführen der französischen Ernegalité den ausländischen Musikern bis auf den heutigen Tag mehr Schwierigkeiten als irgendeinem gebürtigen Franzosen. Der kompositorische Rhythmus hängt ebenso wie der aufführungspraktische Gestus ganz offensichtlich mit einer muttersprachlichen Prägung zusammen. Wie es dazu kommt, darüber streiten die Gelehrten bis zum heutigen Tag. Was für Couperin anno 1717 noch aussah wie ein Produkt von ästhetischer Gewohnheit und idiomatischer Sozialisation, das erklärten Forscher später als eine Art von neuronaler Gravur, die einem Menschen bereits angeboren ist. Peter Sloterdijk spricht in diesem Zusammenhang von einer Art erster sonosphärischer Allianz zwischen Mutter und Kind. Eine erst kürzlich veröffentlichte Studie der Cornell University schlägt sich dagegen auf die Seite Couperins und seiner Idee, nach der unser archetypisches Rhythmusgefühl im Wesentlichen kulturellen Gewohnheiten unterliegt. Die Forscher fanden heraus, dass Osteuropäer komplexe Rhythmen besser aufnehmen und reproduzieren können als Nordamerikaner, die nach den Ergebnissen der Studie mit allem überfordert sind, was über einen Viervierteltakt hinausgeht. Als Psychologen das Rhythmusgefühl 7 Monate alter Kinder miteinander verglichen, da zeigten sich noch keine Unterschiede zwischen Amerikanern und Europäern. Aus dieser Tatsache schließen Hirnforscher, dass die Entwicklung einer rhythmischen Wahrnehmung sich erst in einem späteren Alter vollzieht und allein vom Duktus einer landessprachlichen Hörkultur beeinflusst wird. Ein Kommentar der Zeit vom 10. Februar dieses Jahres bringt es auf den Punkt.
Wer immer nur Marschmusik hört, versteht auch nur Marschmusik und kann daher auch nur Marschmusik produzieren.
Im Gegensatz dazu begnügt sich François Couperin nicht mit scharfzüngigen Kommentaren über die Defizite im Werk ausländischer Musiker. So sehr er im Jahr 1717 auch noch mit den Eigenheiten ferner Sprachregionen gefremdelt hat, so emphatisch schwärmt er schon wenig später für Jean-Baptiste Lully mitsamt seiner italienischen Herkunft. Er begeistert sich für die Tänze der Deutschen und setzt zu Ehren Arcangelo Corellis gar eine ganze Apotheose in Szene. Mit seiner Sammlung Les Goûts Réunis unternimmt er im Jahr 1724, lange vor Quanz und dessen Idee von einem vermischten Stil, gar den gewagten Versuch, italienische und französische Kompositionsschulen auf gemeinsame Wurzeln zurückzuführen. Damit überwindet er erstmals seine nationalstaatliche Erdung und avanciert so zum entschiedenen Parteigänger eines einzigartigen multikulturellen Stils in der Musik. Indem sich der Grand Seigneur des französischen Hochbarocks selbst zum Grenzgänger zwischen den Welten macht, setzt er der Liebhaberei von landessprachlicher Gewohnheit zum ersten Mal in der Musikgeschichte ein gezieltes Plädoyer für all das entgegen, was den eigenen Ohren fremd und dem persönlichen Geburtsort fern ist.
Sprachraum und Taktgefühl, Vielfalt und Verwirrung der barocken Klangrede. Sie hörten eine Sendung von Wolfgang Kostujak. Es sprachen Marina Behnke und Markus Hoffmann. Redaktion Bettina Schmidt.